Die unmögliche Reise. Stellen wir uns jemanden vor, der aus einem seltsamen Schicksal oder einem Zauber heraus gezwungen ist, eine Wegstrecke zu durchqueren, die angeblich kein Ende hat. Gleich zu Beginn merkt unser Protagonist, dass jeder seiner Schritte, anstatt konstant zu bleiben oder zufällig zu variieren, immer kürzer wird, je weiter er vorankommt. Der erste Schritt mag eine relativ großzügige Länge haben, etwa so, wie Menschen normalerweise auf ebener Fläche auftreten würden. In einer Alltagssituation käme man damit gut vorwärts. Doch in dem Moment, in dem dieser erste Schritt getan ist, spürt der Reisende etwas Ungewöhnliches in Muskeln und Knochen oder vielleicht in der Umgebung selbst. Eine Kraft oder ein Phänomen, das den nächsten Schritt ein wenig kürzer ausfallen lässt. Überrascht erkennt er, dass, obwohl er sich bewegt, jeder nachfolgende Schritt kleiner ist als der vorige und dass er, wie man ihm sagte, eine Wegstrecke bewältigen muss, die kein erkennbares Ende hat. Er sieht sich also mit der Vorstellung konfrontiert, einen unendlichen Raum mit Schritten zurückzulegen, die immer kleiner werden. Die Frage drängt sich auf: Wird der Reisende jemals irgendwo ankommen? Oder bleibt er in einem endlosen Vorwärtskommen stecken, das nie abgeschlossen wird? Im alltäglichen Leben ist uns klar, dass wir ohne größere Schwierigkeiten laufen und irgendwann unsere Ziele erreichen, egal wie weit diese entfernt sind. Doch hier treffen zwei außergewöhnliche Elemente aufeinander: die Idee einer unendlichen Strecke und das fortwährende Schrumpfen jedes Schritts. Das Gedankenexperiment, nennen wir es die unmögliche Reise, soll unsere Intuitionen über das Aufaddieren kleiner Distanzen und das Bewältigen einer unendlichen Strecke herausfordern. Was uns dabei verwirrt, ist, dass wir normalerweise davon ausgehen, auch wenn die Schritte noch so klein sind, ergibt eine große Zahl davon letztlich einen gewissen Fortschritt. Doch reicht dieses Gefühl aus, um etwas zu durchqueren, das als unendlich beschrieben wird? Zumal jeder Schritt ständig kleiner wird und womöglich bald nur noch winzige Bruchteile beträgt. Es könnte sein, dass der Reisende an einen Punkt gelangt, an dem jeder Schritt schon fast nicht mehr messbar ist. Auf einer abstrakteren Ebene berührt die Geschichte das Thema unendlicher Reihen und die Frage, ob sie konvergieren oder divergieren. Wir wissen aus der Mathematik, dass eine unendliche Anzahl immer kleiner werdender Segmente durchaus eine endliche Distanz ergeben kann, das ist in gewissen Grenzwertüberlegungen so. Doch in diesem erzählerischen Szenario kommt die zusätzliche Idee einer angeblich unendlichen Wegstrecke hinzu, was das Gefühl von Unmöglichkeit verstärkt. Es ist, als wäre der Reisende dazu verdammt, immer weiter Schritt um Schritt zu machen, ohne je zum Ziel zu gelangen. Nun drängt sich die Frage auf: Wieso kommen wir im richtigen Leben voran und tappen nicht in eine solche Paradoxie? Man könnte darauf verweisen, dass unsere täglichen Strecken gar nicht wirklich unendlich sind und unsere Schritte sich nicht unablässig verkürzen. Folglich stellt sich selbst bei Langstreckenwanderungen kein Problem ein, weil die Schrittlänge stabil bleibt und wir das Ziel irgendwann erreichen. Oder man argumentiert, dass in der Realität selbst ein sehr langer Weg noch immer eine endliche Distanz hat, sodass man ihn mit ausreichend vielen Schritten meistern kann. In diesem Gedankenexperiment hingegen sind die Vorgaben extrem: immer kürzer werdende Schritte und ein Weg, dessen Ende nicht existiert. Manche mögen einwenden, dass die Summe dieser winzigen Schrittfolgen trotz allem einen endlichen Wert erreichen könnte und der Begriff unendlich für die Strecke lediglich symbolisch gemeint sei. Doch der besondere Reiz der Erzählung besteht darin, dass nicht verraten wird, ob diese kleine Schrittfolge tatsächlich eine endliche Summe erbringt. Stattdessen verfällt der Reisende in die Angst, dass ihn eine solch abnehmende Schrittlänge und das endlose Weiteziehen des Weges unweigerlich festhalten. Um das Ganze bildhaft zu machen, man stelle sich einen endlosen Wüstenstreifen vor, in dem jede Düne nahtlos in die nächste übergeht. Der Wanderer beginnt voller Energie, überzeugt, dass sich Schritt für Schritt ein Vorankommen einstellt. Nach einiger Zeit bemerkt er, dass sein zweiter Schritt spürbar kürzer ausfällt, zwar geringfügig, doch es fällt ihm auf. Er geht weiter, aber bei Schritt Nummer 20 beträgt die Schrittlänge nur noch etwa die Hälfte dessen, was anfangs möglich war. Obwohl er nicht aufgibt und hofft, dass viele kleine Schritte in der Summe etwas bewirken, muss er feststellen, dass das winzige Vorankommen kaum ausreicht und der unendliche Horizont in der Ferne unverändert bleibt. Zuweilen stellt man Parallelen zu Zenons Paradoxien her, etwa zu Achill und die Schildkröte, wo Achill fortwährend halbe oder anderweitig geteilte Strecken zurücklegt und es scheint, als würde er niemals ganz aufschließen. Auch hier führt das Prinzip der Aufteilung zu einer Vorstellung von endloser Annäherung. Allerdings beleuchtet die unmögliche Reise vor allem den Effekt der stetig abnehmenden Schritte in Verbindung mit einer unendlichen Distanz, was unseren vertrauten Glauben, dass wir irgendwann ankommen, ins Wanken bringt. Der Gedanke, dass immer kleiner werdende Schritte vielleicht nicht ausreichen, um jemals das Ziel zu erreichen, wirkt beunruhigend. Die Frage lautet folglich: Ist es nur ein scheinbares Problem oder wird der Reisende tatsächlich nie eine Endstation finden? Möglicherweise klärt uns eine mathematische Betrachtung darüber auf, dass sich die unendlich vielen kleinen Schritte zu einer endlichen Streckenlänge aufsummieren lassen und die Unendlichkeit des Weges symbolisch gemeint ist. Oder wir befinden uns in einem Extremfall, bei dem die Unendlichkeit wirklich nicht zu fassen ist und auch eine potenziell konvergente Serie von Schritten nicht zum Abschluss reicht. Im letzteren Fall bliebe unser Wanderer in einer Endlosschleife gefangen. Der Wert dieses Gedankenexperiments liegt darin, dass wir, ohne komplizierte Formeln bemühen zu müssen, erkennen, welche geistigen Blockaden durch solche Extreme entstehen können, die unserer Alltagserfahrung widersprechen. Normalerweise kennen wir niemanden, der eine tatsächlich unendliche Strecke zurücklegen müsste, während zugleich seine Schritte kleiner und kleiner werden. Doch allein die Vorstellung zeigt die Spannungen zwischen unserer Vorstellungskraft und dem Begriff von immer weiter, nie ankommen. Vielleicht verwundert man sich, warum wir im Alltag nicht für immer im Halbwegszustand stecken bleiben. Ein Teil der Antwort liegt darin, dass wir nicht an ein Gesetz gebunden sind, das unsere Schritte permanent verkürzt und wir uns auch nicht real in endlosen Räumen bewegen. Außerdem lehren uns Grenzwertbetrachtungen, dass eine unendliche Anzahl immer kleiner werdender Teilstrecken durchaus endliche Distanzen ergeben kann. Solange das Abnehmen der Schrittlänge schnell genug erfolgt und sich das unendlich in Wahrheit nur als Übertreibung entpuppt, könnte es sein, dass man ein Ziel erreicht. Doch wenn der Weg wirklich unendlich ist und die Schrumpfung der Schritte so beschaffen, dass keine Konvergenz entsteht, gelangt man nie ans Ende. Die Frage, ob die Distanz wirklich unendlich oder nur sehr groß sei, wird in der Geschichte bewusst nicht aufgelöst. Einige würden argumentieren, echte Unendlichkeit existiere in unserer Physik nicht, sodass das Problem sich gar nicht stelle. Andere halten daran fest, dass das Ganze ein hypothetisches Konstrukt bleibt, das uns angesichts extremer Annahmen in kognitive Konflikte stürzt. Der Reisende kommt doch voran, aber offenbar nie genug, wenn die Schritte immer winziger werden, um diese Weite zu meistern. Die Pointe ist, sich vorzustellen, was wir selbst denken würden, wenn jeder Schritt, den wir machen, allmählich schrumpft. Würden wir darauf vertrauen, dass die Masse vieler sehr kleiner Schritte doch noch ein weites Vorankommen bedeutet? Oder würden wir uns einem unüberwindbaren Schicksal ergeben? Die Erzählung will keine abschließende Lösung geben, sondern unsere Vorstellungskraft anregen. Sie demonstriert, dass vieles, was im Alltag selbstverständlich wirkt, in extremen Szenarien auf paradoxe Weise fragwürdig erscheint. Die Logik des Unendlichen in Kombination mit unendlichem Schrumpfen kann zu Unsicherheit führen, was Fortschritt eigentlich bedeutet. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese gedanklichen Blockaden in der Realität kaum entstehen, weil wir derart extreme Bedingungen selten oder nie antreffen. Dennoch bleibt die Frage offen: Wäre das Vorhaben wirklich unmöglich oder gäbe es doch einen Trick? Im Alltag würden die meisten glauben, dass der Wanderer sich zwar unendlich nähern kann, aber das Ziel bei einem wirklich unendlichen Weg nie erreicht. Andere halten die Reise für eine Metapher. Man glaubt immer, voranzukommen, aber am Ende hat man das Gefühl, nie wirklich angekommen zu sein. So dient die unmögliche Reise als Sinnbild für die Kraft der Fantasie. Ein Szenario, in dem ein Weg vielleicht ohne Ziel fortbesteht und die Logik behauptet, man komme nicht aus dem Kreislauf heraus. Es bleibt jedem überlassen, ob man meint, der Reisende werde irgendwann einen Punkt erreichen oder nicht. Viel entscheidender ist die Frage, was passiert, wenn wir glauben, voranzuschreiten, ohne genau zu wissen, ob eine unendliche Strecke das Resultat jemals vereiteln könnte. Diese Überlegung kann uns inspirieren, in eine innere Expedition aufzubrechen, in der wir staunen und unsere Denkmuster weiter spannen, um zu erkennen, wie eng Logik und Fantasie miteinander verwoben sind. Zum Schluss kann man darauf verweisen, wie solche Gedankenexperimente in der Regel nur scheinbar Unmögliches kreieren, indem sie Realbedingungen übertreiben oder verdrehen. Wir sollten uns dann fragen, ist die Strecke tatsächlich unendlich oder nur sehr groß? Können die Schritte so weit schrumpfen, dass sie quasi null werden? Oder kommt es in Wahrheit zur Summation, die einen Zielpunkt möglich macht? Und vor allem, wie viel an dem, was als unmöglich erscheint, gründet einfach in ungeklärten Prämissen? Genau hier liegt der Wert. Wir kommen durch solche Rätsel zu einer offeneren, differenzierteren Sicht. Es genügt, sich zurückzulehnen und die Faszination eines fiktiven Wanderers zu genießen, der sich immer weiter bewegt mit Schritten, die sich unaufhörlich verkürzen, in einer Wüste ohne Ende. So ist die unmögliche Reise eine erste Einladung, unsere Fantasie schweifen zu lassen und uns auf eine Strecke zu begeben, die vielleicht kein wahres Ziel hat, wo die Logik uns Hindernisse aufzeigt, die dem alltäglichen Erleben fremd sind. Ob der Reisende wirklich je ankommen kann oder nicht, bleibt offen. Womöglich ist es gar nicht entscheidend, ein klares Ja oder Nein zu finden, sondern sich die Frage zu stellen: Was geschieht, wenn ich mich zwar bewege, aber nicht weiß, ob etwas Unendliches letztlich das Vorhaben verhindert? Wer sich das vergegenwärtigt, kann im Geiste auf innere Fahrt gehen und bei jeder Geschichte neu staunen, wie viel es zu entdecken gibt, sobald man sich auf Extremszenarien und die Idee von Unendlichkeit einlässt. Der Akt des Wählens. Stell dir vor, du stehst vor einem riesigen Regal, prall gefüllt mit Produkten aller Art, in fast erdrückender Menge, Dutzende Sorten eines einzigen Artikels, Hunderte von Geschmacksrichtungen, Größen, Designs und Marken. Ein endloser Gang im Supermarkt scheint mit jedem Schritt weitere Auswahlmöglichkeiten zu eröffnen. Du bleibst etwa in der Abteilung für Soßen stehen und bemerkst, da gibt es klassische Varianten mit vertrauten Zutaten, exotische Versionen, manche scharf, andere mit Kräutern, einige naturbelassen und andere stärker verarbeitet. Du überlegst, welche deinen Vorlieben oder deinem Ernährungsplan wohl am ehesten entspricht oder zu deinem geplanten Gericht passt. Doch immer dann, wenn du meinst, dich fast entschieden zu haben, siehst du eine andere Option, die dich lockt. Schon allein der Anblick der vielen Ausführungen strengt dich an. Dieses Szenario beschränkt sich nicht nur auf Lebensmittel. In unserem Alltag werden wir ebenso mit einer Fülle an Möglichkeiten konfrontiert. Die Wahl des passenden Films oder der nächsten Serie, das Reiseziel für den kommenden Urlaub, das zu kochende Menü, der Kleidungsstil, den wir annehmen wollen, oder sogar die Berufswahl, In gewissem Maß begrüßen wir die Vielfalt und freuen uns darüber, dass wir zwischen etlichen Möglichkeiten aussuchen können. Das hier vorgestellte Gedankenexperiment jedoch übersteigert diese Erfahrung und führt sie ins Extrem. Eine Situation, in der das Angebot so überwältigend ist, dass jede Entscheidung beinahe unmöglich scheint. Die Frage liegt auf der Hand. Kann ein Zeitpunkt kommen, an dem einfach zu viele Optionen vorliegen und wir deshalb gar nichts mehr wählen, sondern in völliger Untätigkeit verharren? Aus der Forschung wissen wir um den Effekt der Optionsüberlastung. Diesem zufolge führt übermäßig große Vielfalt nicht zu mehr Selbstbestimmung, sondern überfordert uns, so dass wir dazu neigen, die Entscheidung aufzuschieben oder sie ganz zu vermeiden. Diese Paradoxie der Wahl wird oft anhand eines Experiments mit Marmeladensorten veranschaulicht. Wenn lediglich wenige Geschmacksrichtungen angeboten werden, fällt die Wahl relativ leicht. Sind jedoch Dutzende Varianten verfügbar, sinkt die Zahl derer, die tatsächlich etwas kaufen, da sie Angst haben, sich falsch zu entscheiden oder die Vergleiche sie zu sehr ermüden. Unser Gedankenexperiment, der Akt des Wählens, stellt vor Augen, wie sehr eine noch extremere Ausweitung der Alternativen zu einer fast unüberwindlichen Blockade führen könnte. Wir kennen das in abgeschwächter Form auch aus dem Alltag. Wer hat nicht schon mal im Versuch, einen Film über einen Streamingdienst auszuwählen, mehr Zeit mit der Suche als mit dem Anschauen verbracht? Es gibt tausende Titel, unzählige Genres und Untergenres. Man scrollt durch die Auswahl, liest Inhaltsangaben, checkt Rezensionen und bevor man sich versieht, ist der Abend halb vorbei, ohne dass man eine einzige Minute eines Films gesehen hätte. Am Ende wählt man vielleicht etwas mit einer Mischung aus Zweifel und Erleichterung, ohne sicher zu sein, die richtige Wahl getroffen zu haben. Dieses frustrierende Gefühl entsteht, weil stets der Gedanke bleibt, dass es womöglich etwas noch Passenderes gibt, das man übersehen hat. Der Reiz unseres Gedankenexperiments liegt darin, die Überfülle an Möglichkeiten bis ins Extreme zu steigern. Stell dir ein grenzenloses Supermarktregal vor oder eine digitale Plattform mit 100.000 Serien und Filmen oder einen Arbeitsmarkt mit zigtausend verlockenden Stellen. Könnte es geschehen, dass man vollkommen kapituliert, weil der Energieaufwand, all das abzuwägen, die menschliche Kapazität übersteigt? Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass unsere Psyche in einem solchen Szenario regelrecht schmilzt. Theoretisch ließe sich argumentieren, mit ausreichend Willen, Zeit und einer guten Strategie findet man immer einen Weg, sich zu entscheiden. Doch das verkennt den menschlichen Faktor, die mentale Erschöpfung und die Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen oder eine vermeintlich bessere Option zu verpassen. So kann das Übermaß an Alternativen zur Untätigkeit verführen. Man sieht es selbst in winzigen Alltagssituationen, etwa beim Einrichten eines Benutzerkontos, wo unzählige Anpassungsoptionen dazu führen, dass man am Ende gar nichts ändert, weil man sich nicht auf eine Auswahl festlegen mag. Der Akt des Wählens weckt deshalb die Frage: Gab es Momente, in denen mir genau das passiert ist, so viele Möglichkeiten, dass ich am Ende gar nichts gewählt oder nur halbherzig etwas entschieden habe? Vielleicht beim Autokauf, wenn man sich in endlosen Listen von Modellen, Daten und Spezifikationen verliert und letztlich den alten Wagen weiterfährt. Oder bei der Suche nach einem neuen Buch, wo man nach langer Recherche keines aufschlägt. Sicherlich haben die meisten Menschen so etwas schon erlebt. Man bricht die Entscheidung frustriert ab oder wählt schließlich irgendetwas, während man sich unbehaglich fühlt. Man sollte aber auch bedenken, dass manche Menschen Freude daran haben, alle Optionen sorgfältig zu erforschen, während andere sich schnell von zu großer Auswahl überfordert fühlen. Was für den einen eine faszinierende Entdeckungsreise ist, bedeutet für den anderen eine mühsame Belastung. Doch in unserem Extremfall nimmt die Vielfalt solche Ausmaße an, dass selbst leidenschaftliche Entdecker kapitulieren könnten. Derlei Überlegungen haben überdies einen Bezug zu grundlegenden Lebensentscheidungen. Welches Studienfach, welcher Beruf, welche Stadt, welches Lebensmodell soll es werden? Eine fast unendliche Zahl von Wegen liegt vor einem, und man kann sie nicht alle vollständig prüfen, um herauszufinden, welcher der beste wäre. Vielleicht verharrt man so lange im Zustand des Analysierens, dass das Leben weiterläuft, während man selbst noch Pro- und Kontralisten erstellt. Und dieser Zustand nennt sich manchmal Paralyse durch Analyse und kann im Extrem zu völliger Unbeweglichkeit führen. Ein wichtiger Grund dafür ist in der Psychologie die Furcht vor dem Bedauern. Bei nur wenigen Optionen fällt die Wahl leicht und etwaige Reue nimmt man hin. Steht man dagegen vor Dutzenden oder Hunderten von Alternativen, ist die Befürchtung, eine falsche Entscheidung zu treffen, weit größer. So geraten wir leicht in die Zwickmühle, überhaupt nicht mehr zu entscheiden. Das Gedankenspiel schärft damit die Frage, wo liegt die Schwelle, an der die Fülle an Möglichkeiten nicht mehr als Freiheit, sondern als Lähmung empfunden wird? Manche sagen, es gebe in ihrem Leben tatsächlich Momente, in denen sie aufgegeben haben, weil sie sich von der Angebotsfülle eingeschüchtert fühlten. Andere argumentieren, man könne sich im Notfall immer noch spontan oder zufällig für etwas entscheiden, ganz gleich, wie viele Angebote es gibt. Doch der Akt des Wählens zeigt, was passiert, wenn man die Zahl der Alternativen so massiv ausweitet, dass der Widerspruch zwischen dem Wunsch zu wählen und der Unmöglichkeit, die ganze Vielfalt zu überblicken, offen zutage tritt. In der Realität spüren wir dieses Phänomen beispielsweise bei gigantischen Online-Katalogen oder Streaming-Plattformen. Oft ist die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer nicht umso größer, je umfangreicher das Angebot ist. Im Gegenteil, häufig führt die Fülle zu Frust. Unser Gedankenexperiment ist also nicht bloß eine abstrakte Vorstellung, sondern hat konkrete Entsprechungen, wenn auch meist in schwächerer Form. Es macht deutlich, wie groß die Gefahr ist, dass eine überdimensionierte Auswahl unser Empfinden für Sinn und Effizienz beeinträchtigt. Gleichzeitig regt das Szenario an, über unsere eigenen Strategien nachzudenken. Wie gehen wir mit einer Speisekarte um, die Dutzende Hauptgerichte bietet? Wie viel Zeit investieren wir ins Vergleichen und wie viel bleibt übrig, um unsere Auswahl zu genießen? Gibt es den Punkt, an dem wir sagen, jetzt entscheide ich mich und stehe einfach dazu? Wer an eine Situation zurückdenkt, in der er am Ende gar nichts gewählt hat, weil es zu viel war, erkennt, dass das Experiment mental gar nicht so weit von unserem wirklichen Erleben entfernt ist. Manche Menschen entwickeln im Lauf der Zeit pragmatische Tricks, wie man sich von vornherein beschränkt. Sie hören auf ihre erste Intuition, sie greifen nach dem Zweitbesten, um sich nicht zu verlieren. Jeder wählt einen anderen Weg. Philosophisch betrachtet lässt sich dies an die These knüpfen, dass mehr Freiheit, verstanden als mehr Optionen, nicht automatisch mehr Zufriedenheit bedeutet, weil die Verantwortung und die Angst, ungenutzte Möglichkeiten zu verpassen, steigen. Wer vor einem kleinen Speiseangebot steht, hat seine Wahl schnell getroffen und grübelt nicht lange. Wer aber eine fast endlose Karte bekommt, vergeudet womöglich den Abend damit, sich zu fragen, ob es nicht ein noch besseres Gericht gegeben hätte. Der Akt des Wählens versetzt uns in das Extrem. Ein fast unendliches Menü, ein endloses Regal, eine gewaltige Bibliothek, bei dem wir theoretisch alle Freiheiten besitzen, praktisch jedoch mitunter gar nichts mehr auswählen. Die darin liegende Lehre könnte lauten: Auch wenn es uns wichtig ist, Wahlmöglichkeiten zu haben, ist es ratsam, ein gewisses Maß nicht zu überschreiten. Denn das schiere Angebot kann kontraproduktiv wirken. Es behindert am Ende den Entscheidungsprozess oder die Zufriedenheit. Der Sinn dieses Experiments besteht im Wesentlichen darin, einen kritischen Blick darauf zu werfen, wie wir in Situationen mit großer Auswahl reagieren. Viele werden feststellen, dass übertriebener Ehrgeiz beim Erkunden sämtlicher Möglichkeiten oft zu keinem Ergebnis führt. Die Kunst könnte also darin liegen, zu erkennen, wann Schluss sein muss, bevor wir an der Masse der Optionen scheitern. Letztlich wirft uns das Gedankenexperiment in eine fiktive Welt, in der die Angebote ins Unermessliche steigen. Der eigentliche Konflikt ist dabei die Diskrepanz zwischen der Illusion, je mehr Auswahl, desto mehr Freiheit, und der Überforderung, die in der Realität entsteht. Das Resultat: Anstelle von Freiheit erleben wir Lähmung und Verzicht. Genau das ist der Kern von der Akt des Wählens. Dass unendlich viele Entscheidungsmöglichkeiten nicht notwendigerweise Glück, sondern manchmal Entscheidungsblockade bedeuten. Mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf kann man die Vielfalt des modernen Lebens bewusster angehen, im Bewusstsein, dass die Menge an Optionen zwar verlockend ist, jedoch an einem gewissen Punkt zu groß werden kann und uns eher bremst, als dass sie uns wirklich bereichert. Das unendliche Porträt. Stell dir einmal einen Maler vor, der sein eigenes Bild auf einer Leinwand verewigen möchte. Im Grunde nichts Ungewöhnliches. Viele Künstler haben sich im Laufe der Geschichte selbst porträtiert. Doch in diesem Fall gibt es eine kleine Besonderheit. Unser Maler stellt sich nicht nur dar, er hält im Bild auch eine Leinwand, auf der er sich erneut malt. Und in genau dieser Leinwand wiederum wird die Szene noch einmal wiederholt. Der gleiche Maler, der sich abermals malt und so weiter, in einer endlosen Schleife. Wenn wir unseren Blick in die Tiefe dieser Miniatur in der Miniatur schweifen lassen, scheint das Motiv niemals an ein Ende zu kommen. Man kann sich das in etwa wie zwei Spiegel vorstellen, die einander gegenüberstehen. Blickt man in diese, scheint sich das Spiegelbild bis ins Unendliche zu wiederholen. Allerdings besteht der Unterschied beim unendlichen Porträt darin, dass jede dieser Darstellungen nicht einfach ein passives Spiegelbild ist, sondern ein neuer Maler, der dieselbe Szene ständig neu festhält. Unweigerlich taucht die Frage auf: Wo endet dieses Gemälde eigentlich? Wie oft kann man das Motiv reproduzieren, bevor die Logik an ihre Grenzen stößt? Und diese Frage reiht sich in das Thema der Selbstbezüglichkeit ein. In jeder Bildebene befindet sich ein weiterer Maler, der sich selbst malt, während er erneut ein Bild hält, in dem die gesamte Situation wieder auftaucht. Es ist die Natur der Unendlichkeit, ein Prozess, der prinzipiell nie aufhört. Schaut man genau hin, erkennt man in immer kleineren Maßstäben denselben Maler und sein Motiv. Das Auge sucht nach einer Letztinstanz, einem Punkt, an dem es aufhört, vergebens. Die Idee der Selbstspiegelung steigert sich noch, weil es nicht bloß um eine Sprachebene oder einen Satz geht, der sich selbst erwähnt, sondern um ein Bild, das sich in Wirklichkeit immer weiter vervielfältigt. Um das greifbarer zu machen, kann man an Werke von M.C. Escher denken. Er spielt mit unmöglichen Figuren, mit Spiegelungen, in denen eine Treppe sich endlos fortzusetzen scheint oder in denen Hände sich gegenseitig zeichnen. Das unendliche Porträt gehört zu dieser Welt der paradoxen, rekursiven Darstellungen. Wenn der Künstler sich auf der Leinwand samt Leinwand abbildet, die wiederum dieselbe Szene zeigt, entsteht eine potenziell endlose Wiederholung. Natürlich gibt es in der realen Welt Grenzen wie die Auflösung des Pinselstrichs oder die Teilchengröße von Materialien, aber in der Vorstellung ist dem keine Grenze gesetzt. Gedanklich kann der Maler immer noch eine verkleinerte Version seines Selbst in das nächste Bild hineinmalen. Im Alltag kommen wir diesem Phänomen beim Blick in gegenüberliegende Spiegel relativ nahe. Die Spiegelungen scheinen unendlich weit nach hinten zu führen. Doch normalerweise verschwimmt das Bild nach ein paar Reflexionen, das Licht wird schwächer oder die Augen sind nicht mehr in der Lage, die feinen Details zu erkennen. In Gedanken darf man sich jedoch vorstellen, es gäbe keinerlei Unschärfe und das Motiv erstreckte sich wirklich ins Unendliche, ähnlich beim unendlichen Porträt, wo im Innersten immer wieder ein Maler auftaucht, der erneut die Szene schafft und so weiter. Man fragt sich, ob es nicht doch irgendwo aufhört. Theoretisch könnte diese Malerei bis ins unendlich Feine gehen, mit immer winzigeren Ebenen. Es erinnert an eine russische Matroschka, bei der sich eine Puppe in der nächsten befindet, doch hier wäre es tatsächlich endlos. In der Realität sind wir es gewohnt, dass es physische Beschränkungen gibt. Doch in unserem Gedankenexperiment strebt die Darstellung einer unendlichen Reihe von Bildebenen in die Tiefe. Keine Stufe wäre je die letzte, weil stets eine weitere dahinter verborgen liegt. Das lässt sich auch mit dem Begriff der Fraktale verknüpfen. Hier meint man Strukturen, die auf jeder Größenordnung eine ähnliche Form aufweisen. Zwar sind nicht alle Fraktale direkt selbstbezüglich wie ein Maler, der sich selbst malt, doch das Konzept der immerwährenden Wiederholung oder Selbstähnlichkeit auf verschiedenen Skalen ist ähnlich. Unser unendliches Porträt ist ein Sinnbild dafür, wie ein Motiv sich unendlich fortsetzen kann. Ein alltägliches Analogon. Zwei Spiegel an gegenüberliegenden Wänden erzeugen diesen Tunnelblick. Wie weit führt er? Eigentlich bis in die Unendlichkeit, sofern man Licht- und Sichtfaktoren ausblendet. Überträgt man das nun auf ein Gemälde, das in sich selbst wieder erscheint und erneut dasselbe Motiv enthält, ergäbe sich eine solche Reihung ohne Ende. In einer realen Galerie wird es jedoch immer einen kleinsten Maßstab geben, in dem nichts mehr genau zu erkennen ist. Theoretisch jedoch kann sich unser Gedanke über solche Begrenzungen hinwegsetzen. Philosophisch taucht die Frage auf: Gibt es da überhaupt einen Abschluss? Handelt es sich wirklich um etwas Unendliches oder stoßen wir an eine materielle Endlichkeit? Das Gedankenexperiment soll diese Diskrepanz zwischen der physisch begrenzten Welt und der unbegrenzten Vorstellungskraft aufzeigen. Im Geiste, wo uns nichts hindert, könnte der Maler die Szene beliebig oft wiederholen. Das unendliche Porträt lässt sich außerdem als Symbol für Selbstreflexion betrachten. Immer wieder wird das Ich ins Bild gesetzt, das sich seiner selbst bewusst ist, sich anschaut und somit ein neuer, verschachtelter Kreis der Betrachtung entsteht. Das kann man als Analogie zu einem Bewusstsein verstehen, das sich selbst erkennt und in diesem Prozess seine eigene Selbstwahrnehmung noch einmal beobachtet, potenziell endlos. Aus künstlerischer Sicht liegt die Herausforderung darin, eine Illusion zu erzeugen, in der das Bild tatsächlich in unzählig viele Ebenen zerfällt. Natürlich wird das kaum perfekt gelingen, dennoch könnte man einen Eindruck davon erschaffen, wie der Maler sich in immer winzigeren Ausschnitten neu darstellt. Es gleicht einer kreativen Gegenüberstellung von Idee und Wirklichkeit. In Gedanken lässt sich das unendlich fortsetzen, während real die Feinheit eines Pinselstrichs den Prozess irgendwann anhalten wird. So findet man in der Kunstwelt gelegentlich gemalte oder fotografierte Beispiele, bei denen im Bild selbst ein kleineres Bild auftaucht, darin wieder ein Bild und so weiter, zwar nicht wirklich bis ins Unendliche, doch immerhin so weit, bis unsere Wahrnehmung nicht mehr mitkommt. Letztlich zeigt das Experiment mit dem unendlichen Porträt, wie faszinierend Autoreferenz sein kann, wenn sie sich mit dem Konzept der Unendlichkeit paart. Ein Bild, das eine Kopie seiner selbst birgt, und diese Kopie trägt noch eine Kopie, ad infinitum. So wie wir in der Sprache oder in der Logik Paradoxien haben, die sich selbst referenzieren und dadurch nie zum Ende kommen, führt diese bildhafte Variante dazu, dass wir uns in einer Schleife verlieren, auf der Suche nach dem letzten Maler. Wir stellen fest, es gibt ihn nicht, sofern wir dem Prinzip folgen, dass sich die Szene in jedem Detail fortsetzt. Wer sich das in einer Galerie vorstellt, könnte nah herantreten und den ersten Maler auf dem Bild erkennen, dann erkennt man in der Abbildung dessen eigene Leinwand, auf der sich wieder ein Maler befindet, der seinerseits erneut malt. Wenn man sich eine Lupe nimmt und dort hineinschaut, könnte man weitere Ebenen entdecken, doch irgendwann stößt man an die Grenzen der Sehkraft. In der Fantasie dagegen lässt sich jedes noch so kleine Detail erahnen und man könnte sich vorstellen, wie jede Ebene wieder dieselbe Szene enthält. Am Ende wirft dieses Gedankenexperiment die Frage auf, was Realität im Gegensatz zur Fiktion ist, wann wir von echter Unendlichkeit sprechen und wann von einer nur symbolisch gedachten. Zudem regt es an, sich klarzumachen, dass unsere gewohnte Welt kaum solche Absolutheiten kennt, während unsere Denkfähigkeit mühelos endlose Strukturen postulieren kann. So wird in Das unendliche Porträt deutlich, wie man mit der Idee einer endlos fortlaufenden Selbstabbildung eine Paradoxie schafft, die unsere Alltagslogik herausfordert. In der Praxis sorgt allein schon das Betrachten oder Nachdenken über so ein Motiv für Staunen und vielleicht ein wenig Schwindel. Die Vorstellung, dass er sich dieses Bild über alle Ebenen immerzu selbst malt, wirft uns auf ein Problem zurück, das wir so in unserer gelebten Erfahrung nicht finden. Das ist gerade der Reiz. Wir denken über die Grenzen des Üblichen hinaus, erkennen die Diskrepanz zwischen Theoriewelt und realem Pinselstrich. Vielleicht ermöglicht uns das, genauer zu verstehen, was wir mit unendlich meinen und weshalb die Praxis, ein unendliches Porträt zu gestalten, unmöglich erscheint oder eben nur in den unendlichen Weiten unserer Vorstellungskraft existieren kann. Der Beobachter im Raum. Stell dir einen geschlossenen Raum vor, in dem etwas geschieht, das wir genau verstehen oder messen möchten, das sich jedoch in dem Moment verändert, in dem wir es beobachten. Dieses Gedankenexperiment illustriert die Schwierigkeit, ein Phänomen zu erfassen, ohne es durch unsere Anwesenheit in gewissem Maße zu beeinflussen. Man stelle sich vor, in diesem Raum liefen sehr feine Prozesse ab oder es fände eine bestimmte soziale Dynamik statt, die wir untersuchen wollen, etwa die Meinungen einer Gruppe, das Verhalten eines Tieres in seiner natürlichen Umgebung oder die Reaktion eines bestimmten physikalischen Systems. Das Wesentliche dabei ist, in dem Augenblick, in dem wir einen Beobachter, eine Kamera oder ein Messinstrument einführen, ändert sich der ursprüngliche Zustand des Geschehens, manchmal nur geringfügig, aber keineswegs unbedeutend. In der Physik wird dieses Prinzip häufig im Zusammenhang mit der Quantenmechanik hervorgehoben, wo eine Messung den Zustand des Systems verändert. Doch es bedarf keines quantenmechanischen Szenarios, um das Paradoxe daran zu erkennen, dass die Beobachtung das untersuchte Objekt beeinflusst. Wenn sich eine Gruppe Menschen ungezwungen unterhält und dann jemand dazukommt, der Notizen macht oder ein Aufnahmegerät einschaltet, verändern sich Gesprächsfluss und Themen möglicherweise. Die Atmosphäre wird eine andere, Einzelne dämpfen ihre Aussagen, manche sind gehemmt, vielleicht weicht der Tonfall vom bisherigen ab, weil man sich beobachtet fühlt. Das Gedankenexperiment der Beobachter im Raum führt dieses Phänomen ins Extrem und stellt die Frage, in welchem Maß lässt sich die Wirklichkeit untersuchen, ohne sie allein durch unsere Anwesenheit zu verändern? Die Geschichte könnte so aussehen. Man möchte wissen, wie sich eine Gruppe Freunde verhält, wenn sie unbeobachtet ist. Doch jedes Mal, wenn man einen Blick hineinwirft, nimmt die Gruppe die Anwesenheit des Betrachters wahr und verändert ihr Verhalten. Das Ziel, den echten Umgangsstil zu sehen, bleibt unerreichbar, weil der bloße Fakt des Beobachtetwerdens alles bereits verfälscht. Es besteht also ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch, ein Phänomen rein erfassen zu können, und der Unmöglichkeit, dies ohne Eingriff zu tun. Ganz egal, wie umsichtig man vorgeht, sobald man misst, stört man in gewisser Weise das Geschehen. Ein alltagsnahes Beispiel. Möchte man die ehrliche Meinung einer Gruppe zu einem kontroversen Thema einholen, und stellt in der Mitte des Raumes ein Mikrofon sowie eine große Tafel auf. Mit der Ankündigung, alles Gesagte aufzuzeichnen, werden sich die Leute möglicherweise zurückhalten oder nur harmlose Äußerungen machen. Vermutlich sprechen sie nicht mehr so unbefangen, wie sie es in einem lockeren Gespräch täten. Schon ein geringes Misstrauen, etwa dass die Antworten veröffentlicht werden könnten, genügt, um die Diskussion zu beeinflussen. So entsteht die Frage: Erfahre ich nun die tatsächliche Einstellung oder nur eine Variante, die für ein beobachtetes Umfeld abgeändert wurde? In den Wissenschaften betrifft diese Problematik viele Bereiche. Ein Biologe, der eine Kamera im Lebensraum einer Tierart anbringt, ändert dadurch, wenn auch nur wenig, das Verhalten der Tiere. Er sieht damit nicht mehr das ganz natürliche Verhalten, sondern das, was durch die Anwesenheit der Kamera mitbedingt ist. In der Soziologie kann etwa bei persönlichen Interviews geschehen, dass die Befragten ihre Antworten anpassen, sobald klar ist, wer sie befragt und wie die Antworten aufgezeichnet werden. Das Gedankenexperiment der Beobachter im Raum treibt diese Situation auf die Spitze und fragt: Wenn jede Beobachtung ein Eingreifen bedeutet, gibt es dann überhaupt eine Methode, die Realität zu erfassen, ohne sie zu verfälschen? Damit hängt das Konzept der Position des Beobachters zusammen, ebenso wie die Theorie der Messung in diversen Fachgebieten. Meist wird ein Labor angedeutet, in dem man Vorgänge verfolgen will, ohne sie zu verändern. Doch allein zum Sehen benötigt man Licht oder einen Detektor, und dadurch fließt Energie ins System oder es entstehen Störeffekte. In der Quantenmechanik ist das besonders offensichtlich. Misst man die Position eines Teilchens, stört man dessen Impuls und umgekehrt. Aber auch fernab der speziellen Physik sind wir uns bewusst, dass das Überwachen oder Analysieren eines Sachverhalts diesen Sachverhalt nicht unberührt lässt, besonders in menschlichen Wechselwirkungen. Man könnte sagen, es gibt nichts vollständig Unsichtbares oder Passives, das aufzeichnet, ohne Spuren zu hinterlassen. Selbst eine versteckte Kamera ist eine Form von Einflussnahme, wenn auch eine geringere. Und sobald die Beobachteten oder das Studienobjekt etwas von dieser Überwachung ahnen, verstärkt das den Effekt. Das Gedankenexperiment überzeichnet diese Lage, ein Raum, in dem sich alles ändert, sobald jemand ihn betritt. Damit ergibt sich die Überlegung: Gibt es eine wirkliche, wahre Version dessen, was dort abläuft, losgelöst vom Blick des Beobachters? Vielleicht existiert so eine Wirklichkeit, doch wir haben keinen Zugriff darauf, ohne sie zu verändern. Ein Beispiel im persönlichen Bereich: Will man die Empfindungen eines Menschen erforschen, ohne dass jener weiß, was wir tun? Kann er seine Reaktion, sobald er von unserem Interesse erfährt, ändern? Womöglich wäre er ohne Beobachtung spontaner. Das Beobachter im Raum-Szenario verdeutlicht, dass eine gewisse Reaktivität, also ein Verhalten, das sich schon durch die bloße Wahrnehmung eines Beobachters ändert, sich kaum ausschalten lässt. Ob in einem wissenschaftlichen Experiment oder bei dem Versuch, jemanden genauer kennenzulernen, die Paradoxie besteht darin, dass wir das Urzustandverhalten sehen wollen, dies jedoch von unserer Anwesenheit im selben Moment verschoben wird. Historisch bekannt ist hierfür das sogenannte Hawthorne-Effekt-Beispiel. Arbeiter in einer Fabrik verstärkten ihre Leistung, sobald sie wussten, dass ihr Arbeitsverhalten untersucht wurde. So konnte man am Ende nicht sicher sein, ob der Output durch eine veränderte Beleuchtung oder schlicht durch die Aufmerksamkeit der Forscher anstieg. Das ist eine Art Anwendung derselben Problemstellung. Man wollte die echte Produktivität messen, doch schon die Messung selbst bewirkte eine Verhaltensveränderung. Das Gedankenexperiment zeigt uns allgemein, wie schwer es ist, sicherzustellen, dass wir etwas messen, wie es wirklich ist, ohne den Ablauf zu verändern. Natürlich lässt sich in Alltagssituationen oft ein Kompromiss finden. Eingriffe oder Auswirkungen sind klein genug, um sie zu akzeptieren oder statistisch auszugleichen. Doch der Beobachter im Raum führt uns eine Extremsituation vor Augen, in der das Betreten des Raumes die ursprüngliche Szene in etwas anderes verwandelt. So wird deutlich, dass wir ab einem gewissen Punkt nicht mehr untersuchen können, wie es war, ohne unsere Untersuchung selbst. Die daraus erwachsende Frage lautet: Existiert überhaupt etwas, das absolut unabhängig vom Beobachter ist? In der Physik gibt es diesbezüglich verschiedene Theorien, selbst in der klassischen Mechanik kann man das Messen nicht völlig ausklammern. In der Soziologie oder Psychologie gilt dasselbe Prinzip. Sobald Menschen erfahren, dass sie beobachtet werden oder ihre Daten irgendwo aufscheinen, passen sie sich daran an. Im Alltag erleben wir das, wenn ein Gespräch abgeflacht oder weniger offen geführt wird, sobald ein Smartphone auf Aufnahme gestellt ist. Die Essenz des Experiments. Der Beobachter im Raum liegt in der Erkenntnis, dass jedes Streben nach vollständigem Wissen an der Tatsache scheitert, dass das Beobachten selbst ein aktiver Vorgang ist, der nicht losgelöst vom zu Beobachtenden abläuft. Dies ist keine streng logische Widersprüchlichkeit, sondern eher eine praktische und methodische Einschränkung. Das Gedankenexperiment dramatisiert es. Ein Raum, in dem alles anders wird, wenn man nur einen Fuß hineinsetzt, sodass die erhoffte, wahre Natur des Geschehens sich verflüchtigt, sobald wir die Tür öffnen. Es stellt die Frage, ob man Ähnliches nicht schon im eigenen Leben erlebt hat. Sobald wir versuchen, etwas genau zu erfassen, erzeugen wir Veränderungen, die unser Ziel, das echte Originalbild zu erlangen, unmöglich machen. Abschließend ist das Ganze eine Anregung, über die Spannung zwischen Erkennen und Beobachten nachzudenken und darüber, wie jede Observation eine gewisse Beteiligung impliziert. Die Paradoxie wirft den Zweifel auf, ob wir jemals Geschehnisse betrachten können, ohne sie in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Manche denken dabei sofort an subatomare Prozesse, andere an gesellschaftliche oder psychologische Experimente. So oder so macht uns der Beobachter im Raum darauf aufmerksam, dass wir, indem wir etwas in seiner reinen Form erkennen wollen, es womöglich ausreichend verändern, sodass es nicht mehr das ist, was wir eigentlich studieren wollten. Eine absolute Loslösung vom zu Beobachtenden scheint kaum realisierbar. Sobald wir hinschauen, beeinflussen wir, und das führt zur Einsicht, dass die beobachtete Welt nie völlig das Gleiche bleibt, wenn wir sie betreten. Die unklare Grenze. Stell dir vor, du nimmst eine Handvoll Sand und legst sie auf eine Unterlage. Aus der Entfernung würdest du sagen, das ist ein Haufen Sand. Aber wenn es wirklich nur eine kleine Menge ist, würdest du es vielleicht nicht mehr als Haufen bezeichnen, sondern einfach als ein paar Körner. Genau um diese Frage dreht sich das sogenannte Haufenproblem. Ab wie vielen Sandkörnern können wir tatsächlich von einem Haufen sprechen? Wenn man nur mit einem einzelnen Korn anfängt und Korn für Korn hinzufügt, wann wird aus wenigen Körnern plötzlich ein Haufen? Dieses Gedankenexperiment, oft mit dem griechischen Wort Sorites für Haufen in Verbindung gebracht, zeigt eine merkwürdige Situation auf. Wir wissen recht klar, dass ein einzelnes Korn kein Haufen ist und ebenso wenig 2, 3 oder 10 Körner. Dennoch finden wir keinen eindeutig markierten Übergang, kein Korn, von dem man sagen könnte, genau bei diesem hat es sich vom Nichthaufen zum Haufen gewandelt. Trotzdem benutzt man im Alltag das Wort Haufen völlig selbstverständlich ab einer gewissen Menge, wenn auch ohne feste Untergrenze. Der Kern der unklaren Grenze besteht darin, dass unser Sprachgebrauch oft Wörter benutzt, die keine mathematisch präzisen Grenzen haben, sondern sich auf flexible, kontextabhängige Definitionen stützen. Wir merken hier, dass es eine Grauzone gibt, einen verschwommenen Bereich, in dem die Bezeichnung nicht mehr eindeutig wenige Körner ist, aber auch nicht mit Sicherheit ein Haufen. Mit anderen Worten, das Experiment zwingt uns zu sehen, dass viele Begriffe, so klar sie auch scheinen mögen, auf vagen Konventionen beruhen, die sich bei genauerer, stufenweiser Betrachtung als nicht streng abgrenzbar erweisen. Diesen Sachverhalt kann man auf zahlreiche Bereiche übertragen, etwa die Menge an Haaren. Ab wann gilt man als kahl und wie viele Haare müssen neu wachsen, damit man es nicht mehr ist? Oder den Begriff groß bei einer Person. Ab wie vielen Zentimetern ist jemand nicht mehr klein, sondern groß? Hier zeigt sich eine ähnliche Schwierigkeit, eine exakte Schwelle in einem fließenden Übergang zu bestimmen. Beim Haufenproblem ist Sand das gängige Sinnbild, doch das Grundprinzip bezieht sich auf jede Art von beschreibenden Begriffen, die in unserem Alltag keinen festen Grenzwert besitzen: groß, klein, viel, wenig, alt, jung und so weiter. Besonders frappierend ist, dass die schrittweise Logik auf eine paradoxe Schlussfolgerung führt. Man beginnt mit dem Axiom, dass ein einzelnes Sandkorn keinen Haufen ausmacht. Dann nimmt man an, dass wenn x Körner keinen Haufen bilden, x plus 1 Körner ebenfalls keinen Haufen bilden, weil ein einziges zusätzliches Korn kaum ein abruptes Ereignis auslösen dürfte. Folgt man dieser Denkweise über viele Schritte, so erscheint es am Ende, als bilde niemals eine bestimmte Anzahl Körner einen Haufen, was der Lebenserfahrung klar widerspricht. Wir wissen doch, dass sich bei ausreichend vielen Körnern ganz sicher ein Haufen gebildet hat. Die Paradoxie liegt in diesem Widerspruch zwischen der schrittweisen, scheinbar logischen Argumentation: wenn man immer nur eins dazugibt, kann kein Sprung passieren, und unserer offensichtlichen Alltagserfahrung: ab einer gewissen Menge ist es zweifellos ein Haufen. Daraus ergibt sich die Erkenntnis, dass Alltagswörter wie Haufen oder wenig kein strenges Zahlenkriterium haben, sondern einen schwammigen, kontextabhängigen Bereich. Viel für den einen kann für den anderen noch wenig sein. Das ist ein typisches Kennzeichen sogenannter vager Begriffe. Das menschliche Gehirn lässt sich davon im Alltag nicht irritieren, weil wir im Umgang miteinander gut mit relativen, situationsbezogenen Aussagen leben können. Als Problem wird es erst erkennbar, wenn eine formale Logik oder eine haargenaue Definition verlangt wird. Wer definieren möchte, wie viele Körner ein Haufen benötigt, stößt auf Beliebigkeit. Egal, welche Zahl man festlegt, es bleibt ein künstlicher Schwellwert. Sprachlich brauchen wir diese Exaktheit gar nicht zwingend, weil unser Verstand vage Kategorien nutzt. Das Gedankenexperiment, die unklare Grenze, besteht darin, immer weiter ein Korn nach dem anderen auf einen Haufen zu legen und zu beobachten, wie wir ohne spürbare Veränderung schließlich doch vor einem Haufen stehen. Gefragt, wann es genau passiert ist, bleibt uns nur eine ratlose Geste. Wir können klar sagen, dass 3 Körner kein Haufen sind, während 10.000 Körner sehr wohl ein Haufen wären. Doch in diesem fließenden Übergang können wir kein einzelnes Korn benennen, an dem die Kategorie wechselt. Dasselbe findet man bei Bezeichnungen wie viel oder wenig. Wenn du zu deinem Essen eine weitere Pommes hinzulegst, ändert das kaum etwas. Doch nach vielen kleinen Ergänzungen hat man bald eine große Portion. Jedes einzelne Hinzufügen scheint nicht entscheidend, und dennoch ist das Endergebnis eindeutig nicht wenig. Die Paradoxie entspringt hier aus dem Versuch, ein Kontinuum in ein Ja-Nein-Schema zu zwängen. Die informelle Alltagssprache kommt damit zurecht, indem sie nicht auf absolute Genauigkeit pocht, während eine streng formale Logik dabei an ihre Grenzen stößt. Man kann scherzhaft sagen, wer sich konsequent an die Schlussfolgerung "ein Korn mehr macht noch keinen Haufen" klammert, müsste behaupten, dass selbst 10 Millionen Sandkörner noch immer kein Haufen seien, was offensichtlich absurd ist. Dieser Widerspruch verdeutlicht, dass die formale Herangehensweise nicht hinreicht, die wahren Abläufe in einem kontinuierlichen Geschehen abzubilden. Verfolgt man das Thema weiter, zeigt es sich in vielen Alltagsfragen. Ab welchem Betrag ist etwas teuer? Wann ist ein Mensch nicht mehr jung, sondern alt? Wie viele Leute braucht man, bis man von einer Menschenmenge spricht? Die Antwort liegt nicht in einer absoluten Zahl, sondern im Kontext und in subjektiven Maßstäben. Praktisch werden solche Grenzfälle gelöst, indem willkürliche Schwellen festgelegt werden, etwa ab 18 Jahren ist man volljährig. Natürlich ändert sich nichts Wesentliches von einem Tag auf den anderen, doch eine klare Grenze ist gesellschaftlich hilfreich, selbst wenn sie in Wirklichkeit den fließenden Übergang ignoriert. Das Experiment »Die unklare Grenze«, von der Idee des Haufenproblems inspiriert, will uns nicht zwingen, eine exakte Kornzahl festzulegen. Vielmehr zeigt es, wie schwankend und ungenau bestimmte Alltagsbegriffe sind. Es macht uns bewusst, dass unser Umgang mit Worten wie Haufen, wenig, groß und so weiter auf weichen Übereinkünften beruht und nicht auf harten Fakten. Und es erinnert daran, dass wir in vielen Situationen bestens damit zurechtkommen, ohne die exakte Stelle zu brauchen, an der etwas vom Nichthaufen zum Haufen wird. Überträgt man diese Lektion auf das persönliche Leben, fällt auf, wie oft wir uns in Diskussionen wiederfinden. Ist das viel Geld? Ist die Zeitspanne noch kurz oder schon lang? Die Wahrheit ist, dass sich viel und wenig nicht in einer bestimmten Grenze verorten lassen, sondern in einer schattigen Zone, wo jede Person den Übergang subjektiv festlegt. Das führt zur Einsicht, dass solche Einteilungen stark von Gewohnheit und Kontext abhängen, nicht von einem universellen, magischen Wert. Gleichzeitig hat sich unser Alltagssprachgebrauch als sehr nützlich erwiesen, obwohl er keine harten Schwellen besitzt. Letztlich ist die unklare Grenze ein Gleichnis für die Verwischung, die in vielen Bereichen unserer Sprache und Wahrnehmung existiert. Wir entwickeln uns ohne exakte Einschnitte von weniger zu mehr. Der Widerhall dieser Idee lässt uns begreifen, dass wir in einer Welt leben, in der kontinuierliche Abläufe die Norm sind und unser Bedürfnis nach klaren Kategorien nicht immer befriedigt werden kann. Dennoch funktioniert unsere Kommunikation trotz oder wegen dieser Unschärfe. Das Paradoxe liegt vor allem in dem Versuch, einen kontinuierlichen, schrittweisen Verlauf strikt in Entweder-Oder zu zerlegen, was das Gedankenexperiment spielerisch offenlegt. So kann mein Mann sich entspannt zurücklehnen und sich erinnern, manchmal ist es schon viel wert, wenn wir ungefähr eine Grenze spüren, selbst wenn sie sich nicht genau verorten lässt. Das Wer bin ich? Stell dir vor, jede einzelne Zelle deines Körpers oder jedes Teil eines Gegenstands würde nach und nach durch ein neues Element ersetzt, ohne dass der Organismus oder das Objekt dabei jemals wirklich aufhört zu existieren. Nach einer gewissen Zeit wären alle ursprünglichen Bestandteile ausgetauscht, nur eben schrittweise, ohne dass zwischendurch etwas vollständig verschwindet. Die Frage, die dann auftaucht, lautet: Ist es immer noch derselbe Lebewesen oder derselbe Gegenstand wie zu Beginn, oder hat er sich trotz gleicher Form und gleicher Funktion in etwas anderes verwandelt? Hier liegen die Wurzeln des berühmten Gedankenexperiments Schiff des Theseus, einem philosophischen Klassiker über die Identität im Laufe der Zeit. Um das Problem näher zu beleuchten, kann man sich die Geschichte von Theseus vorstellen, einem Helden der griechischen Mythologie, dessen Schiff als historisches Denkmal aufbewahrt wurde. Über die Jahre begannen die hölzernen Planken zu verrotten. Um das Schiff in gutem Zustand zu halten, ersetzte man jede defekte Planke durch eine neue, die dieselbe Form und Größe hatte. Schritt für Schritt über Jahrzehnte hinweg wurden so alle Teile erneuert. Am Ende blieb keine einzige Originalplanke mehr übrig, doch das Schiff behielt seine Form, seinen Namen und auch seinen Ausstellungsort. Die drängende Frage dabei: Ist es noch jenes Schiff, das Theseus einst benutzt hat, oder handelt es sich um eine vollkommen neue Konstruktion? Bloß äußerlich identisch? Betrachtet man die Biologie des Menschen, stößt man auf einen ähnlichen Gedanken. Unsere Körperzellen werden im Laufe des Lebens erneuert und ausgetauscht. Im Laufe der Jahre können sich die meisten Zellen verändert haben, Doch wir empfinden uns dennoch als dieselbe Person wie früher, trotz aller körperlichen Erneuerungen. Zwar ist dieser Prozess komplexer, da manche Zelltypen schneller erneuert werden als andere und manche Zellen uns nahezu lebenslang begleiten. Doch im Großen und Ganzen ist die Idee einer Ersetzung vorhanden und mit ihr die Paradoxie. Wann genau hört jemand auf, die ursprüngliche Person zu sein und wird zu jemand anderem? Das Gedankenexperiment »Wer bin ich?« regt zum Nachdenken über Identität und Kontinuität im Lauf der Zeit an. Im Alltag gehen wir selbstverständlich davon aus, dass wir auch nach einer Operation oder Heilung einer Wunde noch dieselbe Person sind. Wir sagen nicht, wir seien ein völlig anderer Mensch, nur weil ein Stückchen Gewebe ersetzt wurde. Doch wenn man dieses Prinzip konsequent weiterverfolgt, jedes Körperteil wird nach und nach ausgetauscht, fragen manche sich, ob es nicht doch einen Punkt gäbe, an dem sich die Identität auflöst. Da jedoch kein einziger Tag klar als Bruch zu erkennen ist, ergibt sich die paradoxe Lage, dass die Veränderung fließend geschieht und wir keinen klaren Vorher-Nachher-Schnitt benennen können. Ein zentraler Aspekt dieser Überlegung ist, wovon Identität denn abhängt, vom Aussehen und der äußeren Struktur, von der Funktion oder von der Geschichte, also dem Verlauf der allmählichen Veränderungen. Bei der Vorstellung des Schiffes von Theseus ließe sich argumentieren, dass das Schiff so lange dasselbe ist, wie seine Form und Funktion gleich bleiben. Andere sagen hingegen, das Schiff sei unweigerlich ein neues, sobald alle Bauteile gewechselt wurden, egal wie ähnlich es aussieht. Wieder andere betrachten die ununterbrochene Geschichte. Solange das Schiff nie ganz verschwindet und stattdessen kontinuierlich übergeht, sei die Identität gewahrt. Hier bleibt das Schiff stets ein und dasselbe, weil es ohne Unterbrechung weiter besteht. Überträgt man das auf den Menschen, wir sagen, wir seien dieselbe Person mit 5 und mit 50 Jahren, trotz erheblicher körperlicher und auch charakterlicher Veränderung. Unsere Identität begründen wir psychologisch über unser Bewusstsein, unsere Erinnerungen und die Lebensgeschichte, die uns miteinander verbindet. Auf rein materieller Ebene bliebe man aber skeptisch. Wenn in der Zwischenzeit alle Zellen ausgetauscht sind, in welchem Sinne sind wir noch immer dieselbe Person? Meist folgen wir der Idee, dass eine lückenlose Entwicklung, körperlich und seelisch, dafür sorgt, dass wir uns als ein Kontinuum erfahren. Die Paradoxie verdeutlicht jedoch, wie stark sich Menschen wandeln, obwohl sie sich dennoch als sich selbst wahrnehmen. Ein verwandtes Gedankenspiel. Was wäre, wenn ein beliebiges Museum das historische Schiff immer weiter repariert und alle Bauteile nach und nach ersetzt? Gleichzeitig sammelt irgendjemand heimlich die Originalplanken und baut daraus schließlich ein zweites Schiff. Beide Schiffe sehen gleich aus. Eines besteht jedoch aus den ursprünglichen Teilen, das andere hat die fortlaufende Geschichte. Welches ist nun das wahre Schiff des Theseus? Manche sagen, das Schiff mit den Originalplanken habe mehr Anrecht auf den Namen, andere betonen die kontinuierliche Existenz des einen Schiffs im Hafen. So wird klar, dass Identität nicht naturgegeben ist, sondern von verschiedenen Kriterien abhängig gemacht werden kann. Das Gedankenexperiment »Wer bin ich?« verdeutlicht also, dass Identität kein einfaches, eindeutiges Konzept ist, sondern von unterschiedlichen Faktoren lebt: Materie, Form, Funktion, Geschichte, Bewusstsein, Erinnerung und mehr. Je nachdem, was man als ausschlaggebend ansieht, kann man zu unterschiedlichen Antworten gelangen. Legt man Wert auf unveränderte Materie, endet man bei der Auffassung, dass ein vollständiger Austausch alles Originale zerstört. Fasst man aber die Form und Funktion ins Auge, bleibt man dabei, dass alles beim Alten ist, solange das Erscheinungsbild und die Einsatzmöglichkeiten identisch bleiben. Wer wiederum die zeitliche, ununterbrochene Entwicklung betont, sagt, Nicht ein einziger Moment war das Schiff verschwunden, also blieb es immer dasselbe. Die Paradoxie wirft auf, inwieweit es so etwas wie ein unveränderliches Wesen gibt, insbesondere wenn man sich selbst betrachtet. Unser Körper erneuert sich, unser Charakter ändert sich, ja selbst unsere Erinnerungen verschieben sich über die Zeit. Trotzdem haben wir das feste Empfinden, wir seien dieselbe Person wie früher. Heißt das, dass Identität im Wesentlichen auf psychologische Kontinuität oder Erinnerung fußt? Oder ist da doch ein Etwas, das konstant bleibt, sei es eine Seele oder ein beständiger Kern? Auch in der Philosophie des Geistes gibt es verschiedene Standpunkte. Die einen behaupten, es gebe ein unsterbliches, unveränderliches Element. Andere betonen eine bloß neuronale, sich ständig neu verschaltende Struktur, die aber eben durchgängig aktiv bleibt. Das Experiment unterstreicht, wie grenzenlos der Denkraum sein kann. Wir merken gar nicht, wie sehr wir uns verändern. Unser Körper, unser Gehirn, unsere Moleküle, alles befindet sich in einem fließenden Wandel. Trotzdem fühlen wir uns gleich. Ebenso geht es bei einem Kunstwerk oder einem historischen Objekt. Wenn sämtliche Komponenten allmählich ausgetauscht werden, ob durch Renovierung oder Restaurierung, bleibt der Gegenstand, zum Beispiel die Kathedrale, die Statue etc., immer noch echt und dasselbe Werk. Meist antworten wir ja, denn für uns zählt, dass es niemals abrupt unterbrochen wurde oder einen Neuanfang gab. Der Wert liegt in der durchgehenden Geschichte, nicht in den konkreten Einzelteilen. Das entscheidende Fazit ist, dass die Identität in einem allmählichen Prozess bewahrt werden kann, ohne dass ein definierter Wendepunkt entsteht, an dem aus alt neu wird. Unser Bedürfnis nach Eindeutigkeit kollidiert hier mit dem kontinuierlichen Charakter natürlichen und menschlichen Wandels. Genau das führt zur paradoxen Fragestellung: Wer bin ich? Und gleichzeitig zeigt es, dass die Antwort stark von unserer persönlichen Sichtweise und den Kriterien abhängt, die wir an Identität anlegen. Vielleicht ruht Identität letztlich auf einer Art Erzählung, einem Selbstverständnis, einer lückenlosen Kette, sodass selbst umfangreicher materieller und seelischer Wandel nichts daran ändert, dass wir weiterhin wir bleiben. So wie das Schiff im Hafen nie ganz verschwindet und weiterhin als Theseus Schiff gilt, obwohl keinerlei ursprüngliches Bauteil mehr vorhanden ist. Gerade diese Offenheit macht den Reiz des Experiments aus. Es gibt keine allgemeingültige Lösung, sondern nur unterschiedliche Begründungen und Perspektiven. Dasselbe Gedankenspiel kann einen Menschen aufwühlen: Bin ich nach all dem Wandel wirklich noch derselbe wie in meiner Kindheit? Oder ihn beruhigen: Ja, gerade weil alles allmählich geschieht und kein radikaler Bruch auftritt, bin ich es nach wie vor. Entscheidend ist das Bewusstsein, dass hinter unserer Gewohnheit, etwas oder jemanden als A identisch zu betrachten, oft ein komplexes Zusammenspiel steckt. Wir halten Namen, Funktionen, Formen und Geschichten konstant, während die reale Substanz in dauernder Erneuerung begriffen ist. So bleibt die Frage, wer bin ich oder was ist dieses Ding, offen, als Einladung zu reflektieren und selbst herauszufinden, welche Aspekte uns bei der Identität am wichtigsten sind. Die stille Entscheidung. Stell dir eine Gruppe von Freunden vor, die sich an einem Wochenende zusammensetzt und überlegen, was sie unternehmen sollen. Einer wirft die Idee ein, an einen Ort zu fahren, an dem er selbst eigentlich gar kein Interesse hat. Jedoch glaubt er, die anderen wären dafür. Niemand äußert sich offen dagegen, weil jeder annimmt, dass die übrigen die Idee gut finden. Schließlich beschließt die ganze Gruppe, gemeinsam dorthin zu fahren. Nach einigen Stunden an diesem Ort gesteht im Privaten jede einzelne Person, dass sie es eigentlich nicht wollte, jedoch überzeugt war, die anderen möchten es doch gerne. Genau diese Situation, gelegentlich als Abilene-Paradoxon bekannt, veranschaulicht, wie mangelnde ehrliche Kommunikation die Gruppe zu einer Entscheidung führen kann, die mit den eigentlichen Wünschen keines ihrer Mitglieder übereinstimmt. Um den Vorgang genauer zu betrachten, stellen wir uns eine konkrete Szene vor. Alle sitzen gemeinsam im Wohnzimmer. Eine Person schlägt aus Höflichkeit oder vermeintlicher Rücksicht eine Aktivität oder ein Ausflugsziel vor, für das sie selbst sich kaum begeistern kann. Die anderen hören zu und denken insgeheim: Ehrlich gesagt habe ich darauf keine Lust, beobachten aber keine direkten Einwände und folgern: Die anderen scheinen schon dafür zu sein. Aus Angst davor, als Spielverderber zu gelten oder weil sie glauben, allein mit ihrem Einwand zu sein, schweigen sie. So entsteht der Anschein einer einhelligen Zustimmung. Niemand äußert Unbehagen, jede Person hält ihre Zweifel zurück. Infolgedessen wird schließlich etwas beschlossen, das gar keiner wirklich wollte. Bemerkenswert ist, dass es hier weder eine dominante Figur gab, noch einen äußeren Zwang. Es war lediglich die Vermutung, die anderen sind bestimmt dafür, und das anschließende Schweigen, das die kollektive Handlung herbeiführte. Dieses Gedankenexperiment, das man die stille Entscheidung nennen könnte, zeigt, wie starke Kräfte eine Gruppendynamik entwickeln kann, wenn die Beteiligten Angst haben, ihre abweichende Meinung zu äußern. So sieht jeder das Fehlen von offenem Widerspruch als Bestätigung dafür, dass die Gruppe dafür ist, und genau dadurch schafft man im Zusammenspiel ein Ergebnis, das eigentlich niemand wirklich bevorzugt. Im Alltagsleben ist dies gar nicht so selten, wie es klingen mag. Man wählt zum Beispiel ein Restaurant, das keinem so recht gefällt, weil keiner den Mut aufbringt, etwas anderes vorzuschlagen. Oder ein Team befürwortet einen kostspieligen und wenig attraktiven Vorschlag, weil jeder Einzelne stillschweigend glaubt, die Kollegen wären überzeugt davon. Erst im Nachhinein stellt sich heraus, dass alle insgeheim Zweifel hatten, diese aber nie zur Sprache brachten. So verfestigt sich die stille Entscheidung, indem Schweigen als Zustimmung gewertet wird und kein gemeinsames Richtigstellen erfolgt. Das Gedankenexperiment regt uns dazu an, uns selbst zu fragen: Habe ich solche Momente schon erlebt, in denen eine Gruppe etwas tat, das in Wahrheit keiner wollte? Vielleicht handelt es sich um einen Ausflug, den man innerhalb der Familie unternahm, weil man dachte, alle anderen seien dafür. Oder um eine Firmenentscheidung, hinter der niemand aus voller Überzeugung stand. Hinter allem steckt dieselbe Problematik: eine fehlende oder schief laufende Kommunikation und der Glaube, man selbst sei die einzige Person, die etwas anderes möchte. Dabei wäre alles anders verlaufen, hätte nur eine Person frühzeitig ihre Zweifel offen geäußert. Man nennt dies häufig den Abilene-Effekt, basierend auf einer Anekdote, in der eine Familie bei brütender Hitze nach Abilene fuhr, weil jedes Familienmitglied annahm, die anderen wünschten sich diesen Ausflug, obwohl faktisch alle lieber zu Hause geblieben wären. Eine ähnliche Struktur zeigt das Märchen »Des Kaisers neue Kleider«, in dem sich ebenfalls keiner traut zu sagen, dass der Kaiser keine echten Gewänder trägt. Zwar geht es dort um das Schweigen aus Furcht, aber das Prinzip, dass ein kollektiver Irrtum durch Verschweigen aufrechterhalten wird, bleibt vergleichbar. Die stille Entscheidung beruht konkret auf der falschen Annahme: Ich möchte nicht, doch die anderen schon, wobei jeder im Grunde dieselbe Annahme teilt. Wesentlich ist bei diesem Gedankenexperiment, wie groß die Macht einer passiven Angepasstheit ist und wie entscheidend eine offene Kommunikation wäre, um den Missstand zu beheben. Hätte nur eine Person ausgesprochen: Mir sagt das ehrlich gesagt gar nicht zu, hätten vermutlich andere aufgeseufzt und ich bin auch nicht dafür hinzugefügt. Der Effekt, ein einfaches Nein, hätte gereicht, die Runde aufzurütteln und das Vorhaben zu ändern. Die Hauptfrage lautet also: Wie oft hätten wir, indem wir unsere Bedenken äußern, einen unerwünschten Entschluss aufhalten können, statt stumm der vermeintlichen Mehrheit zu folgen? Man erkennt, dass Schweigen in vielen Gruppen als stillschweigende Zustimmung interpretiert wird, während jeder Einzelne glaubt, mit seiner Gegnerschaft allein auf weiter Flur zu stehen. So entsteht eine paradoxe Situation. Die Gruppe führt etwas aus, das gar nicht der gemeinsamen Präferenz entspricht, nur weil keiner laut ausspricht, was in ihm vorgeht. In der Psychologie und Soziologie ist dieses Phänomen gut dokumentiert. Schnell kommt es zu Entscheidungen, hinter denen keine echte Überzeugung steht, sondern reine Annahmen darüber, was die anderen wohl denken. Die stille Entscheidung hebt hervor, wie leicht eine solche Fehleinschätzung in jeder gesellschaftlichen oder beruflichen Versammlung auftritt. Kommt später heraus, dass alle ein ungutes Gefühl hatten, fragen sich die Leute, weshalb hat keiner etwas gesagt? Das Experiment lenkt unseren Blick darauf, dass oftmals ein schlichtes Nachfragen, wer ist wirklich dafür, oder ein etwas deutliches, ich bin dagegen, genügt hätte, um Klarheit zu schaffen und einen Konsens herzustellen, der tatsächlich den echten Wünschen der Gruppe entspricht. Im Grunde erleben wir hier keine logische Paradoxie, sondern eine soziopsychologische. Wir haben ein absurdes Ergebnis. Keiner will etwas, doch die Gruppe tut es, das aus einer unsichtbaren Gruppenerwartung entsteht. Keine autoritäre Führung sorgt für die ungewollte Entscheidung, sondern eine Art sanfter, selbsterschaffener Druck. Jeder glaubt, er sei in der Minderheit und hält seine Einwände zurück, was wiederum alle anderen in der Annahme bestärkt, alle seien einverstanden. Das führt uns zu der Erkenntnis, dass Dynamiken sich schon ganz ohne Zwang in Fehlentscheidungen verstricken können. Wer über dieses Szenario nachdenkt, könnte sich fragen, wie viele stille Entscheidungen es im eigenen Leben gab. Vom harmlosen Beispiel, in dem alle in ein unpassendes Café gingen, bis zu größeren Projekten, wo niemand wirklich überzeugt war. Das Experiment macht klar, wie wichtig Ehrlichkeit und offener Austausch sind, um das Abgleiten in kollektive Selbsttäuschungen zu vermeiden. Schon die Bereitschaft, eine scheinbar unpopuläre Meinung in den Raum zu stellen, kann verhindern, dass man einen ungewünschten Entschluss fasst, den alle eigentlich gar nicht wollen. So beschließt die stille Entscheidung mit dem Appell, sich bewusst zu machen, dass man nicht immer allein dasteht, nur weil niemand laut "Ich auch" ruft. Mit einem kleinen Anstoß lässt sich oft herausfinden, dass mehrere Personen dieselben Bedenken teilen. Nur hat keiner den ersten Schritt getan, sie zu äußern. Indem wir dies begreifen, erkennen wir die Bedeutung unserer Stimme. Wenn wir etwas unpassend finden, kann es sein, dass andere still zustimmen. Die stille Entscheidung taugt somit als Denkanstoß. Wenn man eine gemeinsame Handlung plant, lohnt es sich, kurz sicherzustellen, ob wirklich alle dahinter stehen oder nur alle glauben, alle anderen seien dafür. Denn manchmal reicht ein einziges klares Statement, um einen ganzen Irrtum aufzulösen. Die Tatsache, an die ich nicht glaube. Stell dir jemanden vor, der eines Tages den Satz ausspricht: Offenbar ist es Tag, aber ich glaube es nicht. Spontan wirkt das wie ein Widerspruch. Nach dem alltäglichen Verständnis würde man erwarten, dass jemand, der "Es ist Tag" sagt, dies auch tatsächlich für wahr hält. Doch in dieser Situation liegt kein strenger Widerspruch der Art im P und nicht P vor, sondern etwas Subtileres, eine Diskrepanz zwischen der Aussage einer Person und ihrer erklärten Geisteshaltung dazu. Dieses Gedankenexperiment, dass wir die Tatsache, an die ich nicht glaube, nennen könnten, führt uns vor Augen, wie seltsam es ist, etwas zu behaupten und zugleich anzugeben, nicht daran zu glauben, wobei sich der Widerspruch weniger in der formalen Logik als vielmehr in der praktischen Kommunikation zeigt. Um die Eigenart dieser Lage deutlich zu machen, schauen wir es uns genauer an. Die Behauptung "Es ist Tag" bedeutet auf Alltagsebene so viel wie "P ist wahr", wobei "P it is", "Es ist Tag". Wer einen solchen Satz hört, nimmt für gewöhnlich an, dass der Sprecher nicht nur die Behauptung für korrekt hält, sondern dass er sie auch glaubt. Hier aber kommt die Hinzufügung "aber ich glaube es nicht", also in der Form "P aber ich glaube P nicht. Sie verwundert deshalb, weil wir normalerweise davon ausgehen, dass man etwas behauptet, weil man es für wahr hält. Genau diesen Unterschied zwischen Aussagen und Glauben beleuchtet das Experiment »Die Tatsache, an die ich nicht glaube«, indem es die Spannung zwischen der Feststellung und dem Bekenntnis, nicht daran zu glauben, offenlegt. Im Alltag bringen wir mit der Behauptung, es ist Tag, zum Ausdruck, dass wir diese Aussage für wahr halten. Das Hinzufügen, ich glaube es aber nicht, wirft dagegen ein Licht darauf, dass man den eigenen Worten keine Glaubenshaltung beimisst. Formal betrachtet ist das kein Widerspruch im Sinne von P und nicht P. Gleichwohl gerät unsere Erwartung ins Wanken. Wenn man sagt, beinahe P, nimmt man in der Regel an, der Sprecher stehe hinter dieser Wahrheit. Aber hier wird offen gesagt, dass das innere Überzeugtsein, ich glaube P, gar nicht existiert. So entsteht eine Inkohärenz im praktischen Sinne, die man eine Paradoxie des Bekräftigens ohne Überzeugung nennen könnte. Man kann das auch so fassen. Was heißt es, P zu sagen? Gewöhnlich legt der Sprechakt nahe, dass der Sprecher P für wahr hält oder diese Wahrheit zumindest vorschlägt. Sagt man jedoch P, aber ich glaube nicht an P, gesteht man, dass der mentale Zustand nicht mit der gesprochenen Behauptung zusammenpasst. Streng logisch ist hier kein P und nicht P vorhanden, aber pragmatisch wirkt es unvereinbar. Tatsächlich argumentieren Sprachtheoretiker oft, dass jemand, der etwas behauptet, also eine assertive Sprechhandlung vollzieht, damit die Absicht bekundet, die Wahrheit von P zu vertreten. Insofern zerstört P, aber ich glaube P nicht, genau diese Erwartung der Übereinstimmung von Aussage und innerer Überzeugung. Man könnte sagen, wer es ist Tag ohne Überzeugung ausspricht, hat den Zweck des Behauptens ausgehebelt. Würden wir so etwas doch aussprechen, gäbe es meist einen besonderen Grund, zum Beispiel weil wir einen Text ablesen oder die Worte eines anderen wiederholen, ohne sie uns zu eigen zu machen. Im Experiment wird der Satz jedoch in erster Person präsentiert, ohne Fremdzuschreibung oder Zitat, worauf er uns schlicht widersinnig erscheint. Ein vergleichbares, wenn auch nicht identisches Alltagsbeispiel wäre: Mir schmeckt dieses Gericht sehr gut, um gleich darauf zu sagen, ich mag es allerdings überhaupt nicht. Zwar könnte man meinen, hier liege eine echte Widersprüchlichkeit vor. Formallogisch ist es jedoch nicht P und nicht P, sondern P und ich glaube P nicht, eine Abweichung auf Ebene dessen, was man laut Sprachgebrauch gleichzeitig wahr nennt und nicht glaubt. Für alle Zuhörenden klingt es wie ein Unsinn, denn normalerweise bedeutet, mir schmeckt dieses Gericht ja, dass man davon überzeugt ist, dass es einem schmeckt. Man sieht, wie hier der Inhalt und die dazu passende Überzeugung auseinanderfallen. Eine zusätzliche Frage ist, ob der Sprecher sich dieser Selbstverneinung überhaupt bewusst ist oder ob er einen Fehler begeht. Eventuell ist jemand gezwungen, den Satz »Es ist Tag« auszusprechen, vielleicht in einer Show oder unter Druck, ohne tatsächlich davon überzeugt zu sein. Doch für Außenstehende entstünde dasselbe pragmatische Durcheinander. Warum jemand eine Behauptung ausspricht, der er selbst gar nicht zustimmt, bleibt unklar. Dieses Phänomen erinnert an die sogenannte Mooresche Paradoxie, die George Edward Moore beschrieb. Aussagen wie »Es scheint die Sonne, aber ich glaube nicht, dass sie scheint« oder »Es regnet«, nur glaube ich das nicht. Moore betrachtete das nicht als Verletzung der Logik im engeren Sinn, wohl aber als Verstoß gegen pragmatische Grundsätze, weil jemand öffentlich ausspricht, P ist der Fall, und im selben Atemzug erklärt, das nicht zu glauben. Dies irritiert, da unsere Alltagserwartung lautet, dass man nichts behauptet, was man nicht glaubt. Das Problem liegt also in der Diskrepanz zwischen dem Inhalt P und der Haltung des Sprechers zu diesem Inhalt. Die Sprechhandlung Aussage impliziert im Normalfall, dass man P glaubt. Fügt man nun hinzu, ich glaube es nicht, folgt kein logischer Widerspruch, sehr wohl aber ein Widerspruch zu den gängigen Spielregeln der Kommunikation. So bleibt unklar, wieso man P überhaupt ausspricht, wenn man nicht davon überzeugt ist. Betrachtet man dasselbe mit abgewandelten Beispielen, heute ist Montag, aber ich glaube das nicht, so bleibt dasselbe Unbehagen bestehen. Logisch ist das kein P und nicht P, vielmehr ist es P und nicht Glauben P. Doch für unser normales Sprachgefühl ist das ebenso widersprüchlich, weil es unsere Grundannahmen verletzt, dass Behauptungen nur getätigt werden, wenn der Sprecher sie für wahr hält. Im Unterschied zum Lügnerparadox, diese Aussage ist falsch, wo sich die Aussage selbst zerstört, passiert hier zwar keine semantische Selbstzerstörung, man spürt aber dennoch eine Diskrepanz, die auf interaktiver Ebene beinahe ebenso paradox wirkt. Häufig heißt es, wer etwas sagt, wird es schon glauben. Diese Faustregel spiegelt, dass wir Aussagen im Alltag meist für authentische, auf Überzeugung beruhende Mitteilungen halten. Ein Satz wie »Es ist Tag, aber ich glaube es nicht« greift genau diese Überzeugung an und führt zu einem Gefühl von »Das kann man doch nicht sinnvoll äußern«. Natürlich gäbe es Situationen, in denen jemand das Gesagte nur weitergibt. X behauptet, es sei Tag, ich glaube das nicht. Aber dann kennzeichnen wir das normalerweise klar als Zitat oder Referenz. Im Experiment dagegen scheint die Person selbst, es ist Tag, zu proklamieren, ohne daran zu glauben. So führt die Tatsache, an die ich nicht glaube, vor Augen, dass unsere Sprache nicht allein eine Liste von Pro- und Kontrasätzen ist, sondern sich zugleich auf die Beziehung zwischen Sprecher und behaupteter Wahrheit stützt. Wer einen Satz ausspricht, übernimmt üblicherweise die Rolle, die darin enthaltene Aussage selbst als Wahrheit zu vertreten. Das Hinzufügen eines »Aber ich glaube das nicht« zerstört diese Rolle und erscheint folglich widersinnig. Damit tritt ein Graben zutage. Zwar liegt keine logische Unstimmigkeit, kein PT, Peter vor, aber ein pragmatischer Widerspruch, nämlich, wie man einerseits etwas behaupten und andererseits bekennen kann, nicht daran zu glauben. Daran lässt sich auch eine Lebenslehre anknüpfen. Der Aussageakt bedarf einer Authentizität. Will ich etwas bloß äußern, ohne es selbst zu glauben, muss ich das üblicherweise kennzeichnen. Zum einen B. Jemand sagt, es sei Tag, aber ich glaube das nicht. Lasse ich diese Kennzeichnung weg, entsteht der Eindruck eines pragmatischen Dilemmas. Das zeigt, wie sehr unser Sprechen von der stillschweigenden Annahme getragen wird, dass wir nur das behaupten, wovon wir im Großen und Ganzen überzeugt sind. Eine rein formale Betrachtung würde keinen Widerspruch feststellen, doch die pragmische zeigt ihn sehr wohl. Kommunikation basiert auf dem Einverständnis, dass Behauptungen Glauben implizieren. Abschließend verdeutlicht das Gedankenexperiment die Tatsache, an die ich nicht glaube, wieso manche Diskrepanz im Sprachgebrauch nicht logisch, sondern kommunikativ widersprüchlich ist. Wer P sagt, hat normalerweise die Rolle des Gläubigen an P, daher stößt P, aber ich glaube es nicht, auf Ablehnung, weil es gegen unsere Erwartungen an Sprechhandlungen verstößt. Diese Spannung ist nicht durch formale Logik zu lösen, sondern gehört zum Bereich des Pragmatismus und der Überzeugungen. Wir realisieren so, dass Sprechen stets mehr ist als einfach Worte aneinanderreihen. Es setzt auch voraus, was man bei Aussagen intuitiv erwartet, dass Sprecher und Gesagtes in einem stimmigen Verhältnis stehen. Die unendliche Kategorisierung. Stell dir vor, jemand erstellt ein großes Verzeichnis aller Wörter einer Sprache und will sie in zwei grundlegende Kategorien einteilen. Jene Wörter, die ihren eigenen Zustand exakt beschreiben, nennen wir sie autologisch, und jene, auf die ihr eigenes Prädikat nicht zutrifft, nennen wir sie heterologisch. Auf den ersten Blick wirkt das Vorgehen simpel. Man nimmt etwa das Wort A kurz und überprüft, ob A kurz tatsächlich kurz ist, in der Länge seiner Buchstaben oder in seiner Bedeutung. Falls ja, ordnet man es als autologisch ein. Andernfalls kommt es in die heterologische Schublade. So könnte man viele Wörter relativ problemlos sortieren. Doch es entsteht ein gravierendes Problem, sobald man das Wort heterologisch selbst klassifizieren will. Heterologisch besagt sinngemäß, dass ein Wort sich nicht selbst beschreibt. Beim Versuch zu entscheiden, ob Hamgo heterologisch nun autologisch beschreibt sich selbst oder heterologisch Wokin beschreibt sich nicht selbst, taucht eine unlösbare Schwierigkeit auf. Nimmt man an, heterologisch sei autologisch, behauptet man, dass dieses Wort sich selbst zutreffend beschreibt. Aber dann würde es ja genau das Prädikat nicht sich selbst beschreibend auf sich anwenden, womit es doch wieder widersprüchlich wäre. Deklariert man es hingegen heterologisch, müsste das Wort heterologisch sich nicht selbst beschreiben. Doch das hieße, dass es zutreffend aussagt, ich beschreibe mich nicht, was paradoxerweise doch eine Art Selbstbeschreibung wäre und damit wiederum ins Chaos führt. Diese Sackgasse ist als Paradoxon von Grelling Nelson bekannt. Übertragen auf ein allgemeines Gedankenexperiment nennen wir es hier die unendliche Kategorisierung. Der Versuch, die Wörter einer ganzen Sprache so einzuteilen, dass jedes Wort ausdrucksstark entweder sich selbst beschreibend oder nicht sich selbst beschreibend ist. Doch sobald man an das Wort heterologisch gelangt, stößt das System an seine Grenzen. Man kann nicht folgerichtig festlegen, ob es autologisch oder heterologisch ist, ohne in eine logische Schieflage zu geraten. Um sich das konkret vorzustellen, kann man bei einfachen Wörtern anfangen. Einsilbig wäre autologisch, falls es wirklich nur eine Silbe hätte. Oft ist es das aber nicht, also dürfte es eher heterologisch sein. Esdrújula im Spanischen müsste, um autologisch zu sein, eine betonte drittletzte Silbe tragen. Solange man solche Begriffe nicht auf sich selbst anwendet, ist alles gut, kein Grund zur Panik. Doch das Wort heterologisch bedeutet eben nicht sich selbst beschreibend und verweist damit direkt auf seine eigene Eigenschaft, was in eine unweigerliche Paradoxie führt. Bestimmt man es als autologisch, wird es widersprüchlich. Bestimmt man es als heterologisch, läuft man in denselben Widerspruch. Dies knüpft an die Probleme der Selbstbezüglichkeit, wie man sie aus bekannten Paradoxien kennt. In der Lügner-Paradoxie etwa besagt ein Satz, diese Aussage ist falsch, und stürzt sich so in eine Ungereimtheit über Beth, Wahrheit und Falschheit. Bei heterologisch geht es anstelle von wahr, falsch darum, ob sich ein Wort auf sich selbst anwendet. Nimmt man ein System, das alles klassifizieren will, jedes Wort wird eindeutig eingeteilt, so führt die Eigenschaft, sich nicht selbst beschreibend, am Ende zu einer unüberwindbaren Verstrickung. Historisch haben Denker auf dieses Problem mit der Idee reagiert, die Sprache in Ebenen einzuteilen, etwa ein Metasprachenniveau und ein Objektniveau, sodass heterologisch nicht innerhalb desselben Systems angewandt werden kann, auf das es sich bezieht. Eine ähnliche Strategie kommt in Russells Typentheorie zum Tragen, um Paradoxien selbstbezüglicher Mengenbildung zu vermeiden. Der Preis ist, dass man kein einziges durchgehend universelles System hat, in dem sich alle Ausdrücke widerspruchsfrei selbst beschreiben. Oder man verzichtet ganz auf den Anspruch, alle Wörter rigoros einzustufen. Im Grunde verdeutlicht die unendliche Kategorisierung die Grenzen einer Sprache, die versucht, sich selbst vollständig zu beschreiben. In dem Moment, in dem ein Wort sein eigenes Kriterium enthält, und dieses Kriterium lautet, ich gelte nicht für mich selbst, führt das zu einem logischen Knoten. Bemerkenswerterweise treten keine Probleme auf, solange es sich um Worte wie kurz, lang oder einsilbig handelt, deren Bedeutung man leicht nachprüfen kann, ohne dass sie sich auf sich selbst beziehen. Doch das Wort, das sich nicht selbst beschreibt, bringt genau jenen Selbstbezug ins Spiel, der die Widersprüche hervorruft. Man sieht, wie eng solche Phänomene mit der Paradoxie des Lügners verwandt sind. Sobald Sprache oder Logik beanspruchen, alles auch auf sich selbst anwenden zu können, stoßen wir auf Ausnahmesituationen, in denen die selbstbezügliche Aussage ihre eigene Gültigkeit untergräbt. Genauso ist es mit dem Prädikat heterologisch. Der Versuch, es zuzuordnen, schlägt fehl, weil, je nachdem, wofür man sich entscheidet, man das Gegenteil beweist. Der Lehrgehalt dieses Experiments liegt also darin, dass man sieht, wie unmöglich es ist, in einem einheitlichen System alle Begriffe restlos zu katalogisieren, einschließlich derer, die ihre eigene Selbstausschließung oder Selbstbeschreibung thematisieren. Auch ohne die inhaltliche Schwere der Mathematik oder formalen Logik zeigt die unendliche Kategorisierung spielerisch wie ein scheinbar harmloser Versuch. Sortiere alle Wörter in solche, die sich selbst beschreiben, und solche, die das nicht tun. An einem einzigen Begriff, heterologisch, kollabiert. Natürlich stellt das im Alltag selten ein konkretes Hindernis dar, weil kein Mensch gezielt die vollständige Liste aller Wörter exakt nach autologisch-heterologisch sortieren möchte. Doch als Gedankenexperiment treibt es uns an, darüber nachzudenken, wo die Grenzen unseres sprachlichen Systems liegen, sobald es selbstbezüglich operiert. Damit knüpft es an eine lange Tradition semantischer Paradoxien an, die in Fragen münden wie: Kann ein System alle seine Ausdrücke definieren, ohne in Widersprüche zu geraten? Brauchen wir Hierarchieebenen, um solche Paradoxien zu vermeiden? Die Antwort legt nahe, dass ohne separate Ebenen die Autoreferenz uns in Schwierigkeiten bringt. Zusammengefasst, in die unendliche Kategorisierung wird deutlich, dass das Wort heterologisch weder in der Rubrik autologisch noch heterologisch konsequent Platz findet, da jede Einordnung zur logischen Pattsituation führt. Dies zeigt, wie unvermeidlich autoreferenzielle Paradoxien auftreten, wenn ein sprachliches System alles, einschließlich sich selbst, strikt klassifizieren will. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Sprache und Logik in solchen selbstbezüglichen Fällen notwendigerweise Grenzen stoßen, an denen klar wird, dass manche Prädikate nicht widerspruchsfrei einzuordnen sind. Und gerade das erhöht unseren Sinn dafür. Wie faszinierend, aber auch wie begrenzt das Bestreben ist, die Welt oder das Vokabular auf streng formale Weise ganz und gar zu ordnen.